Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Heute machen wir Rudi fertig, denn es wurde der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis verliehen, der ja eigentlich gar kein echter Nobelpreis ist, was die wenigsten wissen. Was mir aber auch gerade
eben. Das ist eine neoliberale Kabal.
So was sieht's aus, genau. Eine neoliberale genau, Verschwörung.
Eine neoliberale Verschwörung, die die Amerikaner, die CIA, den Schweden aufoktroyiert haben im Kalten Krieg, um eben ideologischen Kampf gegen den Marxismus zu machen. So muss man das ganz klar sagen.
Gut, ich nenne die Sendung Neoliberale CIA-Verschwörung über schwedische Bande.
Genau so.
Ja. Kriegen wir dann auch super, super kompetente Hörerschaft, dann stimmt
ja,
dazu.
Ja, das attrahiert genau die richtige Hörerschaft, die wir attrahieren wollen mit diesem Podcast. Also
vielleicht
Westend Verlag, Nachdenkenseiten genau. Und so. Das ist so die richtige, ja genau, also ja. Teleopolis oder so, ne? Die sind doch auch da irgendwie.
Ja, alles, wo kaum redigiert wird, ja.
Wir können dann aber.
Also
aber
das praktisch wie so ein Podcast, ne?
Genau.
Eröffnet uns aber in der Zukunft die Möglichkeit, vielleicht noch ein Nebengeschäft mit dem Vertrieb von Fertiggerichten zu.
Ja, oder.
Ja,
oder,
genau. Oder ja, das ist doch genau. Genau.
Oder Gold soll ja auch gerade gut laufen.
Ja, Gold verkaufen, ja genau, Fertiggerichte, ja genau. Also vielleicht kriegen wir da endlich auch mal einen Vertrag dann mit Suppen.
Werden wir endlich reich. Reich
genau, dann kriegen wir endlich mal reich, so genau. Ja.
Kommen wir zum Thema, meine Herren. Nobelpreis für Wirtschaft. Wer hat den gekriegt, warum und wofür und was bedeutet das alles?
Schon wieder nicht Rudi.
Das war jetzt, also ich schlafe da an diesem Montag immer besonders ruhig.
Weil du weißt, dass dein Telefon garantiert nicht klingelt, oder?
Nein, aber mein Wecker klingelt trotzdem, und zwar aus dem Grund, weil ich weiß, dass immer ein Haufen Leute mit mir über diesen Nobelpreis reden wollen. Also echt? Journalisten meistens, ja, klar. Und das heißt, ich seit einigen Jahren gucke ich mir tatsächlich diese Pressekonferenz, das ist ja nicht die Verleihungszeremonie, die kommt ja eigentlich erst im Dezember, aber diese Pressekonferenz gucke ich mir tatsächlich immer an. Und mein Schwedisch wird jetzt auch jede von Jahr zu Jahr besser, weil die wird ja am Anfang wird das ja in Schwedisch gesagt, bevor die dann in Englisch auf Englisch wechseln. Und das heißt, ich stehe da tatsächlich relativ früh auf und gucke mir diese Pressekonferenz live an, damit ich dann sprechfähig bin, wenn mich Journalisten anrufen.
Ja, außerdem ist es auch gar nicht schlecht, ein bisschen Schwedisch zu können, falls du fliehen musst. Ne? Man hört da ja so
ja,
Geschichten.
Ja, also genau. Also, richtig, Schweden ist ja ein beliebtes Land für Exilanten, ja.
Also der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ist gegangen an Joel Mokyr. Mokyr. Philipp Aguillon und Peter Howitt.
Ja,
und wer warum?
Fängt an, Christian? Willst du mal anfangen?
Nee, fang du mal an. Du bist ja sprechfähig.
Okay, ich bin sprechfähig. Also ich will ja nicht umsonst aufgestanden sein. Also, kurz zusammengefasst geht es darum, um sozusagen die Bedingungen oder inwiefern Innovationen und Wachstum grob gesprochen zusammenhängen. Jetzt denkt man sich vielleicht, was soll das? Das ist doch irgendwie trivial, ja? Dass Wachstum nur dann passieren kann, wenn Innovationen passieren und umgekehrt, warum sollen Innovationen nicht zu Wachstum führen? Also warum ist das nicht so, also das könnte, warum ist das nicht irgendwie trivial? Naja, es ist deshalb nicht trivial. Also gut, ich erkläre das jetzt gleich. Und dann hat man den Preis geteilt. Die eine Hälfte gehen an einen sehr bedeutenden Wirtschaftshistoriker, nämlich Joel Mokyr. Und die zweite Hälfte, die dann wieder geteilt wird, geht eher an einen modelltheoretischen Ökonomen, die ein ganz wichtiges Modell der endogenen Wachstumstheorie vorgestellt haben, 1992 in einem sehr bedeutenden Aufsatz. Und im Prinzip die alte schumpetersche Idee der Creative Destruction, also der kreativen Zerstörung, sozusagen in ein mathematisches Modell gegossen haben und dann eben erklärt haben, wie daraus nachhaltiges oder Im Deutschen muss man immer aufpassen, weil nachhaltiges Wachstum hat im Deutschen so einen grünen oder einen Umweltaspekt. Ja. Es geht hier eigentlich eher um sustained Wachstum, nicht unbedingt sustainable.
Also ein dauerhaftes
Wachstum. Ja, genau. Im Englischen ist es klar, wie gesagt, sustained versus sustainable. Im Deutschen muss man ein bisschen aufpassen. Genau, also darum geht's. Ich fand diese Kombination sehr charmant, ehrlich gesagt. Also alle beide, vielleicht bevor wir dann erklären, um was es geht, alle drei waren, denke ich, heiß gehandelte Kandidaten schon sehr lange. Also gerade Agion und Howitt habe ich schon jahrelang im Prinzip auf, wenn immer mich Journalisten gefragt haben, wer kriegt es denn dieses Jahr, habe ich immer gesagt, Agion und Howitt sind dabei auf dieser Liste. Und Joel McCure kenne ich nicht ganz so gut. Wie gesagt, ist ein Wirtschaftsgeschichtler, durchaus auch traditionell, also jemand, der tatsächlich noch Bücher schreibt, ja, was ja sehr selten ist in der Ökonomik. Auch Aufsätze, aber eben auch Bücher. Und ich fand die Kombination sehr charmant, weil damit eben auch zwei wichtige Methoden im Prinzip der Ökonomik wieder mal ausgezeichnet wurden. Nämlich einerseits die Archivarbeit, ja wirklich in die Archive zu gehen, neue, also historische Dokumente auszuwerten und die fruchtbar machen für ökonomische Analyse. Und dann das, was man ja vermutlich schon, was man heute eher Standard nennen würde, eben die mathematisch-modelltheoretische Analyse. Also um was geht's jetzt? Naja, die erste Beobachtung, von der Joel McCure mal anfängt, ist zu sagen, Innovationen hatten wir eigentlich schon immer in der Menschheit, in der Menschheitsgeschichte. Also so weit wir das eben zurückverfolgen können. Also man denke in die Prähistorie, irgendwann wurde der Umgang mit Feuer erfunden oder gelernt, irgendwann wurde das Rad erfunden, dann die Schrift. Dann gehen wir in die neuere Zeit, also dann wurden Hebelkräfte entdeckt, Aquädukte gebaut, also mit anderen Worten fließendes Wasser etc. etc. Die Chinesen haben sehr früh schon Schwarzpulver erfunden, hatten eine Vorform von der Druckerpresse durchaus erfunden, die dann sozusagen berühmt in Mainz von Gutenberg sozusagen, ja, in Europa auf einen sehr neuen Stand gebracht
wurde. Okay, das ist alles Innovation, wie ich es auch intuitiv verstehen würde. Wo ist die Grenze bei den Herren für das,
also was Innovation ist? Also wir haben immer, die Menschheit hat eigentlich immer innoviert, ja. Aber gewachsen ist sie trotzdem nicht.
Ja.
Das ist sozusagen.
Welche Innovation hat dann zu Wachstum geführt, ist die Frage. Meine Privattheorie war ja immer billige Energie. Aber das habt ihr mir irgendwann sowieso schon mal ausgeredet.
Nö, das gehört sicher dazu, aber das ist ja keine Innovation per se. Also, wie gesagt, das ist im Grunde genommen die große Frage. Ja? Wie kann es sein, dass, also Innovation hat die Menschheit eigentlich schon immer gehabt, also es gab schon immer kluge Leute, wie gesagt, man denke an die alten Römer, man denke an die Griechen, aber auch, wir wollen hier auch ein bisschen dekolonialisieren, auch an andere Hochzivilisationen, ja, die immer wieder bedeutende, in Südamerika die bedeutende Erfindung gemacht haben. Man denke an die Inkas, die astronomisch sehr bewandert waren, etc., etc. Also was ist es jetzt, also wenn man sich, und das geht sozusagen zusammen mit einer Debatte in der Wirtschaftsgeschichte, wie exzeptionell, also wie außergewöhnlich ist eigentlich das Ereignis der industriellen Revolution? Weil wir wissen eben, mit der industriellen Revolution erst in Großbritannien und dann sich ausbreitend über Europa, nach Amerika, Japan oder inzwischen über die ganze Welt, hat sich eben das Schicksal der Menschheit, dass bis dahin mehr oder weniger, es gibt eben diese Hockeystick-Grafik, nennt man das,
weil sozusagen auch so Klima, ja.
Ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es da gibt, aber die Hockeystick-Grafik zeigt ja, wenn du Schätzungen des realen Einkommens pro Kopf, dann ist es mehr oder weniger, wenn du die Geschichte der Menschheit guckst, so bis vor etwa 200, 250 Jahren, eine flache Linie. Da gab es schon, wenn man es genau anguckt, durchaus Ups und Downs. Also es gab sowas wie Konjunkturzyklen schon auch. Also es ist nicht so, dass die Menschheit immer gleich arm war. Aber wenn es mal ein bisschen besser ging, ging es auch danach auch wieder nach unten. Also jedenfalls dieses dauerhafte Wachstum wurde nie, auch durch keine dieser Innovationen, diese großartigen Menschheitsinnovationen, wurde letztlich entfacht. Und dann passiert eben was, wie gesagt, in Großbritannien des spätesten 18. Jahrhunderts, wo es dann eine Wachstumsdynamik entfacht wird, die zumindest in den letzten 200 Jahren so konstant 2-3% reales Wachstum im Pro-Kopf-Einkommen gebracht hat. Und da gab es durchaus auch in der Wirtschaftsgeschichte, also auch wegen der Datenlage, durchaus Streit. War das eigentlich so exzeptionell? War das wirklich so außergewöhnlich oder ist die industrielle Revolution nur ein sozusagen ein Prozess, der einfach sozusagen verstärkt, was in den europäischen Renaissance-Städten schon angelegt war und eigentlich aus den vielleicht sogar aus dem 30-jährigen Krieg kommt, also dadurch, dass eben so viele, oder durch die Pest, dass so viele Leute krank wurden und wirklich gestorben sind, dass da eben Reallöhne dann nach oben gegangen sind. Also ist es eine Kontinuitätsgeschichte oder ist es tatsächlich eine Revolutionsgeschichte? Und Mocure kommt eben, sagt ganz klar, es ist eine eindeutige Revolution. Also wie gesagt, by and large haben wir eben diese Hockeystick-Grafik und insofern muss man wirklich von einem Epochenbruch ausgehen. Und dann ist eben die Frage, was hat diesen Epochenbruch ermöglicht? Und da ist es nicht unbedingt eine einzige Innovation. Also natürlich hat die Dampfmaschine, die Erfindung der Dampfmaschine, eine große Rolle gespielt. Die Tatsache, dass die Druckerpresse da war, war absolut enorm, sagt Mocure. Warum? Weil eben die europäische Aufklärung ein Klima geschaffen hat, wo man sozusagen diese technischen Innovationen, also für ihn gibt es Wachstum dadurch, dass die Makroinnovationen, also die großen Erfindungen in der Wissenschaft, zum Beispiel Fernrohr, ja, also mit anderen Worten, die dann sozusagen Revolution in der Optik auslöst, werden sozusagen ergänzt durch diese Mikroinnovationen. Und für ein deutsches Publikum kann man sich das ganz gut so, das ist so der Tüftler beim Daimler, ja, der Ständig, wo die, also damals 200 Jahren war das noch nicht, in Großbritannien war das natürlich noch kein Daimler, sondern das waren halt die kleinen Handwerker, die diese Makroinnovationen angenommen haben und dann umgesetzt haben in ständiger Mikroverbesserung, und zwar die Produkte selber als auch die Produktionsprozesse, um Produkte herzustellen, wurden dann so durch die Tüftler, durch die Handwerker, und dann später auf dem Fabrikboden, durch die Facharbeiter, wenn man so will, obwohl es ein bisschen ein ahistorischer Begriff ist in dem Zusammenhang, weil die Facharbeiter, denkt man, ist eher eine Nachkriegsentwicklung, aber Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und wie ist das jetzt verbreitet worden? Eben durch Publikationen. Und das ist, was da ist, wo die quantitative Arbeit von Mocure ansetzt. Er zeigt eben, dass in diesen so ausgehenden Großbritannien 18. Jahrhundert, Beginn des 19. Jahrhunderts, gibt es diese sozusagen Industrieclubs, Learned Societies. Mhm. Und das waren jetzt nicht nur reine Wissenschaftsorganisationen, sondern eben Leute, die sich ausgetauscht haben über neue Ideen. Die ganzen Prozesse wurden aufgeschrieben und publiziert. Das heißt, sie wurden replizierbar für andere. Und damit wurde dieses Wissen so verbreitet, ja, und es ist dieses Zusammenspiel zwischen Mikro- und Makroinnovation ist das, was eben sozusagen ermöglicht, durch das Klima der Aufklärung sozusagen Wissen erstmal zu schätzen und dann aber eben auch weiter verbreiten zu wollen, dass eben diese industrielle Revolution in Großbritannien nicht nur ermöglicht, sondern dann immer weiter getrieben hat. Das jetzt mal zum Mocure, so wie ich ihn verstanden habe.
Was lerne ich daraus? Also so spontan würde ich sagen, Mikrosteuerung ist nicht gut. Die Mikrosteuerung sollte man lieber den Tüftlern in der Garage überlassen. Aber die Makroinnovation, die kann durchaus von außen, von einem staatlichen Akteur auch kommen.
Ja, ich glaube, das, was so hervorgehoben wird in seiner Arbeit, ist die Interaktion von unterschiedlichen Institutionen, die eine Rolle spielen. Also dieser Wettbewerb auf der Produktebene, sage ich jetzt mal, über den Rüdiger gesprochen hat, die Rolle des Parlamentarismus auch im Sinne von sozialen Ausgleich zu schaffen, der überhaupt erlaubt eigentlich, dass nicht diejenigen, die schon die Produkte haben, die verdrängt werden, sich massiv dagegen wenden, dass sie eben verdrängt werden.
Gut, jetzt machst du jetzt noch einen zweiten Punkt auf, das ist die politische Ökonomie.
Also es gibt eben ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Dingen. Also es muss sozusagen einerseits muss die Grundlagenforschung in einem gewissen Sinne betrieben werden und die muss aber auch auf die Straße gebracht werden. Die muss eben auch in Produkte, diese Form von Innovation muss stattfinden.
Also banal gesagt, du brauchst Max Planck und das Fraunhofer-Institut und du brauchst eine gute berufliche Ausbildung für Leute, die, also so das alte deutsche Modell. Also in Deutschland ist das sozusagen, jedenfalls für das verarbeitende Gewerbe, die Frage ist, ob wir sozusagen heute für die Innovation im Dienstleistungsbereich noch die richtigen Institutionen haben. Aber im verarbeitenden Gewerbe ist das sozusagen die Deutschland AG. Ja, also mit anderen Worten, dieses Zusammenspiel von Max Planck, Fraunhofer als praktische Forschung, anwendungsorientierte Forschung und eben, ja, den Tüftler beim Daimler und entsprechende Anreize beim Daimler eben ständig sozusagen zu innovieren. Ja. Ja,
du brauchst, um es moderner auszudrücken, musst halt nicht nur das MP3-Format erfinden, wie das die Max-Planck-Gesellschaft gemacht hat, sondern du musst auch daraus ein iPod machen,
ja,
für die Älteren.
Ja, und ich meine, so ein bisschen, die Lehre ist halt, oder das wurde ja auch so angedeutet, die Befürchtung ist halt, dass Europa, das geht jetzt übrigens, das hat jetzt Aguillon gesagt, Mokyr wurde da nicht interviewt, aber dass Europa ein bisschen immer noch gut ist in dieser ersten Säule, was die Makroinnovation durchaus angeht. Also mit anderen Worten, wir wissen aus der Patentforschung, dass europäische Patente nach wie vor sehr stark zitiert werden, aber wo es Europa eben immer weniger schafft, in diesen neuen Industrien oder die neuen Dienstleistungen eigentlich, diese Produkte dann über die Gründe können wir dann noch reden, die ergeben sich nämlich dann auch sehr schön, auch aus dem AG und Howard-Modell. Aber ja, genau, dass Europa eben diese zweite Säule, der Mikro, was eben Mikroinnovation nennt, die Produkteinführung und dann kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen, dass Europa da eben nicht mehr Weltspitze ist. Im Gegensatz zu eben China und den USA.
Gut, das, was Mokyr auch hervorhebt, ist die Rolle, die der formale, moderne, wissenschaftliche Prozess spielt. Eben das Verwerfen, das formale Testen und so weiter. Das spielt alles eine signifikante Rolle. Gerade im Vergleich eben auch mit China. Aber ja, vielleicht schweife ich ab.
Ja, aber vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt zu Mokyr, bevor wir dann zu Aguillon und Howard kommen, ist, was du ja schon angedeutet hast, er hat eben auch, das ist, glaube ich, die zweite Säule für den Nobelpreis, er hat eben auch die politische Ökonomie von Innovationen historisch immer wieder untersucht. Und du siehst halt, das war schon vorher der Fall, das ist jetzt schon vor der industriellen Revolution, du siehst halt immer wieder sozusagen gesellschaftliche Gegenbewegungen zur Innovation, vor allen Dingen von denjenigen, die halt gewohnt sind, es anders zu machen. Ja, das geht bis ins, ich habe jetzt vergessen, welcher Fall das war, weil er dokumentiert da was im Mittelalter, sogar im 13. Ja, also,
14. Aus Köln und aus Nürnberg.
Genau, was ging es da nochmal?
Also in Köln waren es Schneider. Genau. Denen bestimmte Maschinen verboten waren oder zu benutzen, oder in Nürnberg, wo, was sind Red Metal Turners?
Red Metal Turners? Keine Ahnung, Schrottpresse.
Naja, ja. Ist halt irgendeine mechanisierte Form Unterstützung des Schneiderhandwerks.
Okay, nee, das sind Buntmetallschmiede, die irgendwie einen anderen Buntmetallschmied, der eine Innovation hatte, gelyncht haben.
Oh, okay.
Ja, genau. War.
Und das ist das Spätmittelalter. Wir reden jetzt über Spätmittelalter.
Also das ist 1561. Ja. Das ist. Okay.
Er hat auch ein Beispiel.
Ja, also Köln ist 1397.
Okay. Ja.
Und also wir haben uns.
Und das zieht sich ja durch die Menschheitsgeschichte durch, diese Widerstände. Du hast die Weberaufstände in Deutschland zum Beispiel, ja. Und du hast halt immer wieder diese Gegenbewegung von gut vernetzten, gut auch politisch gut organisierten Widerständen, und zwar sowohl auf der Arbeiterseite, wenn man sozusagen mal marxistisch sagen will, also auf der Arbeitsseite, als auch auf der Kapitalseite. Denn auch etablierte Kapitalbesitzer, die alte Maschinen haben, wollen die nicht unbedingt abschreiben müssen durch neue Maschinen und so weiter. Ja? Also du kriegst da sozusagen schnell eine unheilige Allianz zwischen Kapital und Arbeit gegen Innovation. Und das ist sozusagen, und Christian hat es richtig gesagt, der moderne Staat hat eben Wege gefunden, den zum Teil wieder zu sozusagen dagegen zu pushen, einfach indem der Parlamentarismus gesagt hat, nö, das machen wir jetzt einfach, weil eben da sozusagen eine größere Repräsentanz da war von Leuten, die dann eben was von der Innovation auch haben werden, einerseits. Andererseits, indem man aber nicht am Anfang, aber dann sozusagen Schritt für Schritt für sozialen Ausgleich gesorgt hat und diejenigen, die verlieren durch Innovation, sozusagen nicht sozusagen ganz im Regen stehen hat lassen. Mhm. Ja, das ist eben die Das ist sozusagen die Modelle, die wir eben gefunden haben, in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Ländern. Aber das ist eben auch ganz wichtig, weil sonst hast du immer die Gefahr, und wir sehen das ja in Deutschland auch immer wieder, also ein ganz aktuelles Beispiel, was den Verbrennermotor angeht, welche Beharrungskräfte es da gibt, ja.
Wahnsinn.
Und zwar sowohl von Arbeit als auch Kapital, ja, sich gegen die Innovation, die unzweifelhaft kommen wird und muss, gegeben den Klimawandel, diese Beharrungskräfte da. Das ist wirklich unglaublich. Ja.
Und was mit den anderen beiden? Hat ja nicht nur einer den Nobelpreis gekriegt.
Nee, das sind die anderen beiden. Ja, ich weiß nicht, wie gut kennst du das AG und Howard-Modell? Willst du mal anfangen?
Nicht perfekt. Also jedenfalls ist es lange her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe. Aber im Kern ist es eine gewisse Formalisierung von Ideen, die Schumpeter entwickelt hatte als treibende Kraft wirtschaftlicher Dynamik, nämlich der Zutritt von neuen Unternehmen oder neuen Produkten in bestehende Märkte, die eben besser, effizienter sind und dann eben entsprechende alte Ideen und Produkte verdrängen.
Disruptieren.
Und das Ganze geht natürlich, das macht deutlich, und das ist jetzt nicht an sich eine neue Idee, auch die geht auf Schumpeter mindestens auf Schumpeter zurück, wenn nicht älter, dass es wichtig ist, dass Unternehmen Gewinne machen auf Innovationen, die sie machen. Ja, also dass so Marktrenten erzielt werden müssen, dass es temporäre Marktmacht geben muss. Und
wichtig ist aber temporär.
Genau. Und das ist aber so ein dynamischer Prozess. Ja. Da kommen neue, die bleiben eine Zeit lang, die haben eine Zeit lang, sagen wir mal, ein Patent und deshalb können die Gewinne realisieren aus dem Patent und so. Und dann kommt aber jemand anders, der bringt ein neues, besseres Produkt auf den Markt und der muss in der Lage sein, das alte Produkt zu verdrängen. Da darf also nicht sozusagen, wenn ich jetzt ein Patent darauf habe, der Staat sagen, nee, da darf jetzt auch niemand dazukommen, der so ein ähnliches Produkt anbietet, was aber irgendwie besser ist. Also dieser Prozess wird als zentral beschrieben für wirtschaftliches Wachstum und es wird formalisiert, wie darüber nachgedacht wird. Das hat eben auch eine sehr aktuelle Dimension, weil wir in unterschiedlichen Maßen sehen, dass in den meisten entwickelten Ländern der Welt diese Dynamik des Zutritts von neuen Firmen, von neuen Produkten über die letzten Jahrzehnte rückläufig ist. Ja, es treten weniger Firmen in den Markt ein, es treten weniger Firmen aus dem Markt aus. Auf der Produktseite haben wir die Evidenz nicht ganz so klar, wie das ist. Wir haben auch, dass tendenziell die Leute länger beschäftigt sind bei den gleichen Unternehmen. Da kann man, da haben wir schon drüber diskutiert mal, ob das notwendigerweise ein Zeichen dafür ist. Die Details sozusagen des empirischen Spiegelbilds von solchen Theorien sind immer schwierig, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Innovationen in einem Unternehmen stattfinden. Da muss das Unternehmen nicht austreten. Und auch welche Bedeutung diese Dinger relativ haben, da hat die industrieökonomische Forschung immer wieder so einen Pendelschwung erlebt, hin und her. Momentan ist, glaube ich, die Lesart der Literatur ist das schon für insbesondere die gesamte wirtschaftliche Dynamik, gerade der Zutritt von jungen und neuen Unternehmen, die zentrale Stellschraube ist, wenngleich die meisten Innovationen von etablierten großen Unternehmen kommen, weil die einfach groß sind.
Na, und im Zweifelsfall von den großen Unternehmen einfach gekauft werden, oder? Also wenn ich mir jetzt so Silicon Valley angucke.
Das ist durchaus ein Problem. Also, aber bevor wir in die aktuelle Anwendung kommen, vielleicht doch noch ein bisschen mehr auch die History of Thought hier, also die Ideengeschichte nochmal wirklich klar zu machen, warum. Christian hat so gesagt, naja, ist alles irgendwie bei Schumpeter. Warum, könnten jetzt böswillige Zungen sagen, warum der Nobelpreis? Aber da würde ich schon, also der Interpretation, ich glaube, weiß ich nicht, ob Christian das so.
Nein, das war nicht meine Intention. Ich habe gesagt, der Grundgedanke ist alt und angelegt, aber die Formalisierung und auch die detaillierte Ausgestaltung und Beschreibung, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Idee, als habe ich so ein
nebulösen Gedanken formuliere, ja, das könnte es sein, relativ zu genau logisch nach, das ist eben die Rolle von einem formalen Modell, logisch durchzudeklinieren, kann das wirklich funktionieren? Kann ich ein Argument bauen, dass das ein zentraler Prozess ist und dann das durchaus mit Daten unterfüttern?
Das ist der eine Punkt, nämlich was eben das Agion-Howitt-Modell tatsächlich ausgelöst hat. Und in der Wissenschaft kriegt man eben Nobelpreise auch dafür, ist, ob man sozusagen Literaturen begründet hat, ja, ist eben diese massive Forschung der empirischen endogenen Wachstumstheorie. Ich erkläre jetzt gleich, was ich damit meine mit endogener Wachstum, endogener Wachstumsforschung, ist eben diese Patentforschung. Also wir wissen seither sehr genau, wie eben wer Patente anmeldet, auf welchen, sozusagen, wen die Zitierungsnetzwerke. Also inzwischen haben wir eine, ich bin da auch kein Experte für, aber ich weiß, dass es sozusagen eine riesige empirische Literatur auch über die Wirkung von Patenten, dann auch über eine theoretische Literatur über das optimale Design von Patenten. Weil du, wie gesagt, einerseits, Christian hat ja schon angedeutet, du willst einerseits sozusagen eine Karotte haben, eine Möhre, damit die Innovatoren tatsächlich mal eine Zeit lang Monopolrenten da kassieren. Stichwort, das berühmte Stichwort in Deutschland, eben das Covid-Vakzin, ja, mit BioNTech in Mainz. Auf der anderen Seite willst du aber eben nicht, dass die dann so groß werden, dass die alle Innovationen einfach zum Teil auch aufkaufen können und verhindern können. Also was du eben nicht willst, ist, dass du eben so eine schlechte Wettbewerbssituation hast, dass dann entweder gar keine Innovationen überhaupt mehr probiert werden, weil die sagen, es lohnt sich nicht, ich komme nie an den Großen mehr ran, an den Marktführer. Oder es gibt vielleicht noch Innovationen, aber nur deshalb, weil die Kleinen wissen, dass sie vom Marktführer am Ende aufgekauft werden, der dann aber die Innovationen eben sozusagen in die Schublade legt, oftmals, ja. Also das will man eben verhindern. Also genau alle diese Fragen sind dadurch natürlich wichtig geworden.
Vielleicht sollte man an der Stelle noch kurz erklären, warum, was jetzt das Problem ist des Marktführers in Bezug auf die Innovationen. Weil der Marktführer, man könnte es jetzt auch denken, der kann ja auch ein tolles neues Produkt entwickeln.
Ja.
Aber der hat halt die anderen Anreize, weil der kannibalisiert ja sein schon existierendes Produkt. Zwar über das Maß hinaus, es gibt es auch aus sozialer Sicht, das gesamtgesellschaftlich gedacht, ist es ja auch so, dass ich könnte jetzt eine Innovation haben, die ist ganz toll, die ist toll, die macht irgendwie was existiert besser, aber die ist so teuer zu produzieren, die Innovation, und die Verbesserung ist so marginal, da gibt es auch ein zu viel Investition in Innovation.
Das hast du übrigens im Agion-Howitt-Modell. Das ist nämlich anders als im Schumpeter, der sozusagen einfach nur die Idee hatte, hast du im Agion-Howitt-Modell sozusagen den Widerstreit zweier Externalitäten. Und du kannst im Grunde genommen auch gesellschaftlich in diesem Modell gesellschaftlich zu viel Innovation bekommen, wegen genau dieses sogenannten Business-Dealing-Effekt. Also mit anderen Worten, Innovation macht zu viel an früherer Innovation kaputt. Und da sind noch gar nicht die sozialen Folgen in dem engeren Howitt-Modell, das haben die dann später auch ausgearbeitet. Also mit anderen Worten, wie denkst du dann über Arbeitnehmer nach, die entlassen werden müssen? Und zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, haben die Skandinavier zum Beispiel mit ihren Flexicurity-Systemen gemacht. Ja? Also mit anderen Worten, du kannst relativ schnell entlassen werden, wenn dein Produkt oder deine Firma nicht mehr funktioniert am Markt, aber du hast eine hohe Absicherung dann. Du kriegst einen sehr hohen Arbeitslosengeld, zumindest für eine Zeit lang. Während wir in Südeuropa und Deutschland hat, glaube ich, so ein Mist-System. Aber so ein System, Flexicurity-Systeme, erlauben dir dann eben sehr innovativ zu sein, weil es ist dann nicht so schlimm, wenn du erstmal obsolet wirst und machst dann halt eine Weiterbildung, um bei dem neuen Marktführer arbeiten zu können. Während in Südeuropa setzen wir halt darauf, Strukturkonservatismus eben die Innovation gar nicht erst zuzulassen und den Wandel gar nicht erst zuzulassen, sondern halt jedem älteren Industriebeamten Situation zu verschaffen, und die Jüngeren dann in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Das ist also grob gesprochen das Modell in Spanien und Italien, zum Teil auch Frankreich. Ja. Und Deutschland hat so ein bisschen ein Mischsystem zwischen den beiden, wie so oft. Also du kriegst, also einerseits hast du diese negative Externalität, eben des Business-Dealing-Effekts. Auf der anderen Seite hast du die übliche positive Externalität von Grundlagenforschung, dass eben du weniger profitierst als die Gesellschaft. Weil eben, und in dem Fall im Agio-und-Haut-Modell sind es eben die, durch deine Innovation profitieren eben die neuen Innovatoren, weil die eben auf deiner Innovation aufbauen können. Aber das berücksichtigst du nicht in deiner Kalkulation, wenn als privater Innovator. Und dann hast du eben so diese beiden. Das heißt, du kannst in der Gesellschaft zu wenig Innovation, aber eben auch zu viel Innovation haben. Das ist nur mal die technische Erklärung, wie das funktioniert im Modell. Christian.
Ja, nee. Prima.
Aber warum, dass ich zu viel Innovation haben kann, habe ich noch nicht wirklich verstanden. Weil wenn die Innovation sich durchsetzt, ist es dann nicht ein notwendigerweise besseres Produkt als das alte?
Also mach mal ganz, ganz einfach. Du produzierst irgendwie ein Produkt und weil wir ein System geschaffen haben von Patenten, kann jetzt niemand exakt dein Produkt kopieren.
Mhm.
Okay. Und du machst einen Gewinn von 100, was weiß ich, 100.000 ja, 100. Euro.
Von 100.
100, ja, ein Gewinn von 100. So. Und jetzt kann ich ein Produkt schaffen, ja, und die sozusagen der Nutzen, den die Welt davon hat, dass es dein Produkt gibt, dass das hergestellt wird, ist meinetwegen 200. Mhm. Ja, also sozusagen die Konsumenten kriegen auch 100. Wird jetzt hier fair geteilt. Jetzt stelle ich ein neues Produkt her. Also ich entwickle ein neues Produkt, das ist die Innovation. Und dieses neue Produkt schafft für einen Gesamtnutzen für alle zusammen von 201.
Mhm.
Also schafft, ist eine Innovation, macht Dinge besser. Die Innovation kostet mich 50 aber,
mhm,
ja, um die zu machen. So, jetzt kriege ich, sagen wir mal weiterhin so wie du, 100. Ich gebe mich damit zufrieden. Die Konsumenten kriegen 101, deshalb kaufen die mein neues Produkt und nicht mehr dein altes.
Weil es billiger ist, ja.
Weil es billiger ist, ja. Weil es, ja, das ist sozusagen relativ gesehen billiger. Ich kriege weiter 100, du kriegst jetzt 0.
Ja.
Okay. Ich muss rechnen, 100 minus 50, bleiben 50 über, habe ich einen Gewinn gemacht.
Mhm.
Also mache ich die Innovation.
Ja.
Jetzt denken wir mal über die gesamte Gesellschaft nach. Für die gesamte Gesellschaft ist eins dazugekommen,
ja,
aber wir haben 50 ausgegeben,
okay,
um die Innovation zu machen. Das heißt, als Gesellschaft haben wir 49 verloren.
Ja.
Das ist ein Fall von zu viel Innovation, den es geben kann. Also da kommen so Sachen dazu, die ersetzen im Grunde genommen existierende Produkte.
Zu einem hohen Preis.
Zu einem hohen Preis, aber die sind eigentlich gar nicht wirklich besser.
Ja.
Also stell dir vor, da kommt jetzt so eine Starbucks-Kette und die pflastert neben jedes existierende Café, pflastert die so ein Starbucks-Café.
Das passiert gerade in Berlin.
Genau, die alten Cafés machen alle zu, weil die Kunden sagen, das ist ja besser und die verkaufen den Kaffee für den gleichen Preis.
Billiger sogar.
Aber die Kosten, aber ja, oder billiger, ja, meinetwegen, ja, aber die Kosten, diese ganzen Cafés neu zu möblieren, das ist jetzt gar nicht wirklich die Innovation, aber ne, ist halt Quark. Also es gibt sozusagen auch ein zu viel an Wettbewerb.
Es sei denn, ich decke die Kosten irgendwie anders und da kommt dann das Risikokapital ins Spiel.
Nee, das geht ja halt um die gesellschaftlichen, was sind die gesellschaftlichen Kosten? Die gesellschaftlichen Kosten sind, ich schmeiße das Mobiliar der anderen,
okay, verstehe,
hier in dem Beispiel das Mobiliar der anderen Kaffeeketten weg. Das ist jetzt ein etwas anderes Beispiel von einer Innovation.
Aber so verstehe ich es.
Aber im Grunde genommen, es ist, ja, und das ist sozusagen, deren Geschäft liegt halt im Business-Dealing.
Ja,
genau. Ich wollte aber doch nochmal ein bisschen auf die Ideengeschichte eingehen, weil damit klar ist, was ist sozusagen was ist zum Beispiel endogenes Wachstum, das ist ja schon mehrfach gefallen jetzt hier, was das bedeutet, was eigentlich exogenes Wachstum ist und so weiter und so fort. Also was ist eigentlich sozusagen die wirkliche Innovation hier in diesem Nobelpreis? Denn es gab übrigens schon früher, nämlich an Paul Romer, das ist noch gar nicht so lang her, schon einen Nobelpreis genau für Ideen zum endogenen Wachstum. Also die Frage ist jetzt schon berechtigt für diejenigen, die das zumindest ein bisschen verfolgen, warum eigentlich jetzt nochmal ein Nobelpreis für diese Forschungsrichtung. Also man muss da tatsächlich aufs Ganze zurückgehen, auf die 50er, 60er Jahre, nämlich das Solo-Modell. Klammer auf, wenn die Leute technisch wissen wollen, was es sich beim Solo-Modell handelt, dann sollen sie die beiden Folgen zum Solo-Modell von Makro am Mikro dazu hören. Die können wir dann gerne verlinken.
Sehr schöner Teaser auf unsere eigene Sendung.
Aber ja, natürlich, warum denn nicht? Das war jetzt die Werbeportion. Aber da geht's, das Solo-Modell ist, wenn man das so ganz kurz zusammengefasst, ist eben Modell, das uns verstehen hilft, wie Kapitalakkumulation funktioniert. Deswegen nenne ich das eigentliche kapitalistische Modell. Es ist sozusagen das Modell, das Kapitalismus im wörtlichen Sinne erklärt, nämlich Kapitalakkumulation, oder uns verstehen hilft, wie Kapitalakkumulation funktioniert und wie das zusammenhängt, beziehungsweise nicht zusammenhängt. Das ist nämlich eigentlich ein eher negatives Resultat mit dem Wachstum, das wir so beobachten. Und da kommt eben beim Solow-Modell raus, dass du das Wachstum, das wir beobachten, oder auch die Einkommensunterschiede in der Welt, die wir beobachten, nicht durch den endogenen Mechanismus im Solow-Modell, nämlich Kapitalakkumulation, wirklich erklären können. Das heißt, durch was erklärt es das Solow-Modell? Durch etwas Exogenes. Ja, durch etwas Exogenes, das im Modell selber nicht erklärt wird, nämlich durch Wachstum von der Produktivität, technisch gesprochen der sogenannten totalen Faktorproduktivität. Das ist sozusagen die exogene Wachstumstheorie, die so, wie gesagt, der Stand der Wissenschaft, keine Ahnung, 60er, 70er Jahre war. Mhm. Und dann hat man aber, das ist natürlich eine unbefriedigende Situation, theoretisch zumindest, weil man erklärt damit Wachstum mit etwas, wo man nicht so genau weiß, wo das herkommt. Ja? Und da kommt dann eben die sogenannte endogene Wachstumstheorie oder auch endogene Wachstumssicht, wo ich zum Beispiel Joel McCure, auch den Wirtschaftshistoriker, mit einbinden würde, die eben diesen Prozess der, warum ist es eigentlich so, dass zumindest seit eben, wie gesagt, der industriellen Revolution in Großbritannien, ja, die totale Faktorproduktivität, die technische Produktivität von Volkswirtschaften immer weiter steigt. Woher kommt das? Und da gibt es dann verschiedene Theorien, die wir haben auch öfter schon hier im Podcast drüber gesprochen, Ideen, die mit Ideen zu tun haben im Grunde genommen und mit Ideenverbreitung zu tun haben, mit Humankapital zu tun haben, mit Learning zu tun haben, also Ideen umzusetzen und immer besser zu werden. Und das sind so tatsächlich Theorien, die auf den vorgenannten Paul Romer eben eingehen oder von ihm mitbegründet wurden, und dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Und also da geht es ja, wie gesagt, um Ideen, um Wissenstransfer, die Rolle der europäischen Renaissance statt. Wir haben darüber auch schon im Podcast gesprochen. Das ist sozusagen eine Formalisierung da. Aber was eben noch gefehlt hat, ist tatsächlich dieser, wie funktioniert der Innovationsprozess dann? Also das sind dann nicht nur sozusagen Ideen oder Humankapital, die das Ideen hat und sich und dafür sorgt, dass verbreitet wird. Das ist, wie gesagt, Paul Romer, sondern das sind dann tatsächlich dieser eigentliche Innovationsprozess wird dann jetzt hier nochmal genauer, schärfer unter die Lupe genommen, und deswegen sozusagen, dass die Innovation zu sozusagen der ersten Generation von endogenen Wachstumstheorien, dass man sich diesen Innovationsprozess selber nochmal genauer anguckt, im Gegensatz zu sozusagen so Ideen als Abstraktum, die eben verbreitet werden und so. Ja, das ist vielleicht auch, sollte man auch wissen, diesen Hintergrund sollte man auch haben, um dann sozusagen die Leistung der Nobelpreisträger, jedenfalls der AG und Howard-Seite, entsprechend würdigen zu können.
Lässt sich aus all dem handfeste Politik ableiten?
Ja, ich würde sagen, im Grunde, also einer der intellektuellen Rahmenwerke oder intellektuellen Fundierungen des Draghi-Reports kann man durchaus in diese endogenen Wachstumstheorie und dem, wenn man so will, auch dem AG und Howard-Modell sehen. Denn was muss eben passieren, damit diese Monopolrennen einerseits groß genug sind, aber auch temporär genug sind? Ja, um eben diesen kontinuierlichen Prozess der Verbesserung in Kraft zu setzen. Naja, einerseits willst du im Zweifel offene Volkswirtschaften haben, weil die damit eben, warum? Weil dann der Innovator größere Märkte hat und damit die Monopolrenten anwachsen. Also mit anderen Worten, wenn deine Erfindung nicht nur in Franken irgendwie Bedeutung hat, sondern nicht nur in ganz Deutschland, sondern in ganz Europa oder die ganze Welt, ja, das ist die Idee ja vom globalen Mantel, dann hast du ganz andere Monopolrenten. Siehe, wie gesagt, BioNTech, die eben Vakzin erfunden haben für die ganze Welt, okay? Also das ist mal Nummer eins. Also alle Politik der Schließung, die wir jetzt sehen, der geopolitischen Schließung, zeigt uns ganz deutlich, dass das eine schlechte Idee ist. Wenn du Mokür und auch AG und Howard-Modell sozusagen dran denkst, dann wirst du ganz anders nochmal drüber nachdenken, über die fatale Politik der US des US-Trump-Regimes gegenüber den Universitäten und der Grundlagenforschung, ja, zum Beispiel. Und du wirst auch deinen Zweifel haben, warum Europa, in dem Fall speziell Deutschland, alle möglichen Gelder für Mehrwertsteuersenken und Mütterrente ausgibt, statt sie zum Beispiel in die Grundlagenforschung zu stecken, um möglicherweise ein bisschen Wissenschaftler abzuwerben.
Kann ich dir erklären, wenn du möchtest.
Ja, ja, nee, ich weiß schon, warum das ist, aber du wirst eben noch entsetzter darüber. Und der dritte Punkt ist, das hängt auch mit Marktgröße zusammen und mit diesen, mit Marktgröße zusammen, ist, du wirst entsetzt darüber sein, darum geht's ja letztlich im Draghi-Report auch, wie stecken geblieben der Prozess der europäischen Einigung ist. Also mit anderen Worten, der Binnenmarkt ist eben nicht vollendet. Ja, wir haben ja uns schon öfter darüber gesprochen, die Kapitalmarktunion, die Insolvenzunion, die Dienstleistungsunion etc. etc. Alle diese, und der vierte Punkt ist, der vierte letzte Punkt ist, du wirst auch entsetzt darüber sein, wie sehr wir haben die Wettbewerbspolitik durchaus auch schleifen lassen. Und Agion Howitt ist zum Beispiel sehr kritisch, was die erste sozusagen IT-Revolution angeht, ob wir es da wirklich geschafft haben, angesichts der großen fünf oder der großen vier, je nachdem, wie man zählt. Mhm. Amazon ist ja tatsächlich auch noch physisch, ist ja nicht nur rein eine IT-Geschichte. Haben wir da wirklich die Wettbewerbspolitik gut angewandt und gibt es da noch Innovationen in diesem Bereich? Und in seiner Nobelpreis, in diesem ersten Interview, hat er eben natürlich über die KI-Geschichte drüber nachgedacht und sagt, wenn wir das in den Sand setzen, dann ist aber endgültig der Ofen aus. Ja? Und also du brauchst halt da geschickte Regulierung einerseits, geschickte Wettbewerbspolitik. Auf der anderen Seite willst du eben nicht überregulieren und das alles schon kaputt machen, wie die Europäer das jetzt zurzeit zum Beispiel. Jedenfalls einige befürchten, dass die Europäer das tun. Also insofern absolut hochaktuell und sowohl, ich würde sagen, der Nobelpreis, obwohl er nicht so direkt ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen ist, wie ein, was ich erwartet hatte, wie ein Nobelpreis für Handelstheorie. Ja? Mhm. Das wäre dann so wirklich offensichtlich so eine Kritik, eine politische Kritik des Nobelpreiskomitees gewesen, was sie natürlich immer weit von sich weisen, dass sie das machen. Aber es ist natürlich eine politische Kritik, und zwar sowohl an dem Trump-Regime als auch an der europäischen Politik, die es eben nicht schafft, ja, wie gesagt, den Binnenmarkt wirklich zu vollenden und eine gescheite Wissenschafts- und Innovationspolitik hinzubekommen.
Was mich wundert ist, aber dazu kenne ich die wirtschaftshistorische Forschung dazu nicht, dass diese Fluktuationen in Größe des Marktes nicht auch Auswirkungen aufs Wachstum gehabt haben in vorindustrieller Revolutionzeit. Wenn man so daran denkt, wie das griechische Handelssystem im Mittelmeerraum zusammenbricht und plötzlich geht die wirtschaftliche Dynamik runter, der Zusammenbruch des Römischen Reiches, der dann einhergeht, auch mit einer gewissen Zusammenbruch von wirtschaftlicher Dynamik, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, dass hier plötzlich Handelsräume, und das sind ja substanziell, sind diese, also beim Römischen Reich Staaten oder Staatenbünde, in der archaischen griechischen Zeit, die sind ja große Handelsräume gewesen. Mhm. Und deren Kerninnovation und Kern ihres Reichtums lag darin, eben so ein großes Handelsnetz aufzuspannen, in dem sie gut segeln konnten im Mittelmeer. Mhm.
Aber du hast ja Konjunktur oder längerfristige, ist ja nicht so, dass es statisch war, das Reale, das sagt mir nicht, der Hockeystick bedeutet nicht, dass der jetzt literally statisch war, es gab natürlich Schwankungen darum, es gab halt nur keinen Trend.
Okay, ja, aber weil da kannst du natürlich auch so drüber nachdenken, also ich war jetzt gerade auf Sizilien im Urlaub, deshalb fällt es mir ein. Ja, du hast da diese Städte, die dann verschwinden, die riesig groß waren im Vergleich zur Weltbevölkerung. Ja, und da hattest du auf Sizilien zwei Städte, die waren so groß im Vergleich zur Weltbevölkerung, wie New York heute ist. Also absolute Metropolen ihrer Zeit und die verschwinden. Und die verschwinden natürlich genau zu dem Zeitpunkt, als die griechische Dominanz des Handels im Mittelmeerraum zusammenbricht. Und du hast auch dieses Zusammenspiel, Zusammentreffen von wissenschaftlicher Entwicklung, die in den Städten stattfindet, weil natürlich da eine entsprechende wirtschaftliche Dynamik ist und so weiter. Du hast natürlich nicht dieses Produzieren von notwendigerweise jedenfalls uns bekannten Produkten, die daraus entstehen.
Ja, weil halt sowas wie die Druckerpresse Interesse fehlte, zum Beispiel. Du hattest halt wenig wissenschaftliche Literatur, wo du es verbreiten konntest. Und du hast natürlich eine deutlich ungleichere Gesellschaft, inegalitäre Gesellschaft.
Das ist richtig, ja.
Ne, wo sozusagen der Tüftler im Zweifel ein Sklave war, der die Renten einer möglichen Innovation nicht einfahren konnte. Ja. Und dann hast du natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Entdeckung Südamerikas denke, was ja gerade für Spanien eine Riesenmarkterweiterung, im Prinzip sollte das ja ein Riesenboom und hat es ja auch, aber du kriegst da natürlich dann sowas auch wie oftmals so wie Resource-Curse-Phänomene. Ne?
Wollte gerade sagen, ist dann nicht allzu nachhaltig über die Jahrhunderte gesehen.
Genau, du kriegst dann halt, also einerseits schon, im Prinzip hättest du eine Chance, deine Marktöffnung zu machen und Großbritannien hat das sicher eher profitiert davon als Spanien. Hm. Aber wenn du halt deine Kolonien nur dafür verwendest, das Silber rüber zu schaffen, ja, dann kriegst du halt im Zweifelfall nur Inflation und nicht wirklich das Wachstum in der längeren Frist. Das kriegst man temporären Boom sicher, aber das war's dann auch. Und insofern brauchst du natürlich, auch da zeigt es wieder, was der letztjährige Nobelpreis gezeigt hat, du brauchst die richtigen Institutionen, um eben dann aus diesen Marktgrößen, die dann da sind, entsprechend auch wirklich langfristiges Wachstum zu erzeugen. Es ist kein Selbstläufer. Übrigens, das ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel, gerade von Joel McCure. Immer wieder die Erinnerung daran, die Tatsache, dass wir jetzt die letzten 200 Jahre mit 2,5-3% gewachsen sind, so, also wir im Sinne von Industriestaaten, ja. Mhm. Das ist alles eben kein Selbstläufer. Wie gesagt, das haben wir letztes Jahr schon gelernt mit dem Acemoglu-Nobelpreis. Aber eben jetzt auch wieder, du brauchst die Institutionen. Und wenn wir glauben, dass wir diese Institutionen kaputt machen können, ja, das ist eben diese große Kritik auch an dieser Politik der Disruption, egal ob es von Rechts- oder Linkspopulisten kommt. Wenn wir glauben, diese, ja, ich nenne es jetzt mal bürgerlichen Institutionen kaputt machen zu können, dann ist aber auch mal ganz schnell
das Wachstum weg.
Ja? Da ist das Wachstum weg, da gibt es Negativwachstum, da gibt es Siechtum, Stagnation und dann kannst du im internationalen Vergleich, vor allen Dingen dann, wenn du auch noch in einer geopolitischen Rivalitätssituation bist, mal ganz schnell absinken. Ja, da ist gar nichts naturgesetzlich. Da ist nichts, was sagt, es gibt nichts in der Geschichte oder im Weltgeist oder gar in der Natur, die sagt, dass Europa ein prosperierendes Fleckchen Erde sein muss. Überhaupt nicht. Ja, das muss man sich klar machen.
Wenn du sagst, sehr schnell, also ein sehr schneller Abstieg, in was für Dimensionen denkst du da? Denkst du da in
ein paar Generationen reicht.
Generationen,
ja, guck dir Argentinien an. Also ja, nicht, das passt nicht morgen, aber nochmal, Argentinien im nicht der letzten Jahrhundertwende, sondern der davor, war eines der reichsten Länder der Welt. Und schau dir an, wo Argentinien heute ist. Ja? Ja. Die haben einen kettensägenden Clown als Präsidenten und es geht in Argentinien nicht so gut.
Nö.
Also ja, in einem Jahrhundert kannst du das hinkriegen, okay. Als spielend.
Ja. Jetzt haben wir so viel über Empirie geredet, dass es praktisch nahtlos zum nächsten Thema übergeht. Für Empirie braucht man Daten. Und Daten... Dass ich das mal sagen würde, Daten sind im Jahr 2025 in den Vereinigten Staaten von Amerika zu einem raren Gut geworden. Kommt ihr, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, kommt ihr noch an alle Daten ran, die ihr eigentlich bräuchtet für eure Arbeit?
Naja, es wird zunehmend schwieriger, weil bestimmte Daten jetzt zum Beispiel auch durch den Shutdown, den wir jetzt schon ein paar Wochen haben, gar nicht mehr publiziert werden. Das sind ja auch Staatsangestellte in den statistischen Ämtern, die diese Daten zu produzieren haben. Und das tun sie natürlich nicht mehr, weil auch die ja nach Hause geschickt wurden. Jetzt gab es mal aus Gründen, weil eben es gab jetzt tatsächlich mal ein Inflationsupdate, also mit anderen Worten, der Konsumerpreisindex in den USA wurde jetzt zuletzt dann doch publiziert, weil man das braucht, um die zukünftigen Sozialversicherungszahlungen eben auszahlen zu können. Die sind nämlich indexiert in den USA an den CPI, also braucht man irgendwas.
CPI?
Also
den
Consumer Price Index, genau, sorry. Also musste man da mal ein Update haben, aber ich weiß nicht, ob wir es müsste jetzt Ende des Monats die ersten Voraussetzungen des Bruttoinlandsprodukts bekommen, die Arbeitsmarktdaten, keiner weiß mehr so richtig, was im Arbeitsmarkt los ist. Wie gesagt, das gefällt Trump wahrscheinlich. Übrigens kam bei dem Inflationsupdate dann tatsächlich raus, dass die Inflation nicht dramatisch, aber sehr, sehr beharrlich weggeht vom eigentlichen 2%-Ziel, und zwar nach oben weggeht. Ja. Mhm. Eher aufs 3%, auf 3% zu.
Sind die Daten überhaupt verlässlich genug, um das sagen zu können? Ach, oder frisieren die schon im Hintergrund irgendwo an Warenkörben rum?
Ich will es noch nicht glauben. Ich glaube eher, dass die Tatsache, dass die auch personell so ausgedünnt sind, ja, dass sie immer mehr sozusagen inferieren müssen und statistisch schätzen müssen und statt erheben zu können, wirklich mit echten Daten erheben zu können. Das ist, glaube ich, eher meine Befürchtung, dass der wirklich zinken und getürkt ist. Ich will es nicht glauben, weil das sind ja immer noch sozusagen die alten Beamten, die hoffentlich ein gewisses Berufsethos haben.
Ja, das sind die FBI-Beamten auch. Und was ich hier so in der Zeitung lese, habe ich jetzt nicht das Gefühl, als wäre das FBI auf Seiten der Verfassung, sondern eher auf Seiten des Präsidenten.
Man wird immer skeptischer, was das angeht. Ja. Ja. Aber ich meine, gut, das sind jetzt Daten, die der Regierung eher nicht helfen, weil, wie gesagt, die Inflation geht nach oben. Es kann sein, dass es noch schlimmer ist. Aber es ist jetzt, also wir haben keine Daten, wir sind noch nicht in der Situation, wo sozusagen alles, egal was passiert, für den großen Führer wird alles gefälscht, nach dem Motto. Ja. Also diese Situation haben wir noch nicht.
Es scheint ja einen Weg rauszugeben, ne? Weil wir haben ja gelernt, Taco, Trump always chickens out. Trump macht immer wieder einen Rückzieher. Und das haben wir ja gesehen, als er mit seinen Reciprocal Tariffs mit dieser komischen Tabelle kam und dann die Anleihenmärkte gesagt haben, ja, dann hätten wir aber jetzt ein bisschen mehr Zinsen von euch, also ein bisschen mehr Geld für eure Staatsanleihen. Und dann ist Trump zurückgerudert. Jetzt hast du ein Paper mitgebracht, das heißt The Impact of Governmental Data on Firms' Valuations. Ich habe es nicht gelesen, ich hoffe, du hast es getan, aber ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass das ein Angriffsvektor sein könnte, dass wenn die Daten, also die Daten des Staates, also die Daten, die das Statistikamt produziert, wenn die zu schlecht werden, geht es auch den Firmen schlechter, beziehungsweise werden die Firmen schlechter bewertet? Steht das da drin?
Ja, nicht schlechter, aber es ist eben mehr Unsicherheit. Ne?
Oder es reicht ja, um nicht zu investieren.
Eine höhere Volatilität. Ja, genau. Die Frage ist, mein Eindruck ist, dass die CEOs von Amerika, und auch da gibt es leider ungünstige Parallelen in unserer eigenen Geschichte, die frühen 30er Jahre, nicht mehr dafür kämpfen, dass allgemeine Institutionen gut sind, sondern inzwischen akzeptieren, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist, ja? oder sagen, so what, letztlich interessieren mich die guten Institutionen nicht, sondern jeweils für sich rausholen, was sie glauben, also mit anderen Worten, mit der Administration dann korrupte Deals zu machen, also Sonderdeals.
Ja.
Ja? Ich glaube, das ist der Weg, in dem sich sozusagen Corporate America, also die Großen jedenfalls, glauben, dass sie am meisten für sich und ihre Unternehmen rausholen können. Und da sind wir dann natürlich wirklich in der Situation, wo Unternehmen, die nur an sich denken, eben nicht einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, wie das ja in einer funktionierenden wettbewerblichen Marktökonomie eigentlich der Fall sein sollte, sondern tatsächlich nur noch an sich denken und eben für sich die Renten zu attrahieren. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, so wie die amerikanischen Unternehmensbosse zurzeit damit umgehen. Insofern hätte ich da geringe Hoffnung, dass wir da große Institutionenkämpfer sehen würden.
Aber wenn ich mir jetzt an die erste Dreiviertelstunde unserer Sendung versuche zu erinnern, dann ist das doch gleichbedeutend damit, dass keine oder nur noch wenig oder weniger Innovation stattfindet und sich das dann wiederum mindestens mittelfristig nachteilig aufs Wachstum.
Ja, aber das ist doch denjenigen, die da sitzen, durchaus recht. Also erstmal das ganz langfristige Wachstum kümmert die nicht mehr, diese CEOs haben natürlich nur denen geht es erstmal um kurzfristiges Wachstum oder mittelfristiges Wachstum für ihr Unternehmen, damit sie gut bezahlt werden. Ja, das langfristige gesellschaftliche Wachstum interessiert die erstmal überhaupt nicht. Ja, auch wenn Elon Musk und Peter Thiel es immer erzählen, dass es ihnen um die Menschheit ginge.
Peter Thiel erzählt auch den ganzen Tag vom Antichrist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum dieser Mann noch behandelt wird, als wäre er nicht geisteskrank.
Ja, eben, also genau. Also insofern Insofern, was sind deren Anreize? Und solange du eine korrupte Regierung hast, die, es gehören halt immer zwei dazu, den Tango zu tanzen. Ja, klar, wenn du eine gute Regierung, gute Institution hast, die diese korrupte Spiel nicht mitspielen, naja, dann gibt's eben Wettbewerb und dann gilt das eben nicht mehr, dann können sie es nicht machen. Aber in dem Fall spielt die Regierung halt sehr gerne mit. Im Gegenteil, hat das Spiel überhaupt angefangen, dieses korrupte Spiel. Und ja, wie gesagt, dann ist es denen auch letztlich egal, wie dann das makroökonomische Wachstum 10 Jahre von heute aus gesehen aussehen wird. Da haben die dann längst ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Gut, also was macht das Papier? Es geht ja also die Fragen, kann man versuchen sozusagen rauszukriegen, also wir können dann auch später ein bisschen allgemein über Informationen oder die Rolle von Informationen und ja, für ökonomische Aktivität sprechen, da gibt es nämlich durchaus auch interessante Forschung, aber sozusagen speziell jetzt kann man eigentlich zeigen, dass jetzt speziell diese Dienstleistungen, das ist es ja, die amerikanische Regierung jedenfalls bisher zuverlässig als öffentliches Gut zur Verfügung gestellt hat, insbesondere die zwei Büros. Es gibt also zwei sozusagen statistische Ämter in den USA, die sich die Aufgaben, keine Ahnung, das ist historisch irgendwie so ein bisschen historischer Weltwuchs. Das würde man vermutlich nicht mehr so designen, aber wie gesagt, einerseits das Bureau of Labor Statistics, die sich nicht nur die Arbeitsmarktstatistik zum Beispiel zuständig sind, sondern eben auch so Dinge wie die Inflationsstatistik oder Teile der Inflationsstatistik, eben den Konsumentenpreisindex und dann das Bureau of Economic Analysis, die BEA, die eben zuständig ist für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hauptsächlich und auch die machen dann noch andere Sachen. Kann man irgendwie quantifizieren oder kann man irgendwie zeigen, dass das sozusagen für die Wirtschaft auch sozusagen Effekte hat? Ja, positive Effekte. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, das wirklich kausal eben, wenn man das wirklich kausal in den Daten zeigen will, also wie gesagt, die Theorien haben wir da genug, aber wenn man das in den Daten zeigen will, ist es gar nicht so einfach, das zu tun. Aber es gibt jetzt ein neues Arbeitspapier von einem Derek Lemoine, der sich und zwar Optionspreise angeguckt hat. Und die Idee ist jetzt folgendes: Du kannst dir sozusagen unter bestimmten theoretischen Annahmen, da gab es übrigens auch schon vor Jahrzehnten einen Nobelpreis für, du kannst aus sozusagen aus gehandelten Optionspreisen, also was ist eine Option, insbesondere Kaufoptionen für eine Aktie, ist ja so, dass es eben, ja, eine Option bedeutet eben, dass du kaufen kannst zu einem bestimmten vorvereinbarten Preis, aber eben nicht musst. Das heißt, du hast im Grunde genommen kein Downside-Risiko. Also wenn die Aktie abschmiert, naja gut, dann hast du halt eine Option gekauft.
Aber hast halt nur die Kosten der Option verloren.
Kosten
und nicht
schon, hast nichts verloren, genau. Ne?
Also es ist sehr gut zu budgetieren auch. Also ich weiß genau, wie viel.
Du bist halt nach unten versichert, genau. Aber hast ein riesiges Upside-Risiko. Also mit anderen Worten, du hast halt, also gutes Upside, das ist ein gutes Risiko zu haben, weil, wie gesagt, wenn die Aktie dann abgeht und du hast eine Option gekauft, sie für einen günstigen Preis zu kaufen, dann stehst du eben gut da.
Dann ziehst du die Option, kaufst die Aktie für diesen günstigen Preis und verkaufst sie sofort wieder für den höheren Preis und der Rest ist deins.
Und der Rest ist sozusagen, genau, die Bottomline. Also mit anderen Worten, ist es sozusagen, kann man aus diesem spezifischen Risikogemenge, kann man im Prinzip so Marktbewertungen oder Markteinschätzungen für einzelne Aktien ablesen, wie risikoreich die sind. Ja, es gibt eine mathematische Formel, das ist die Black-Scholes-Formel. Unter bestimmten Annahmen kannst du, wenn du den Aktienpreis kennst, wenn du weißt, wann die Option fällig wird, wenn du die Aktienvolatilität kennst und so weiter und so fort, also gibt es sozusagen marktspezifische Einschätzungen. Die Optionspreise musst du kennen, also kannst du dann sozusagen rausrechnen, was die marktspezifische Unsicherheitseinschätzung für eine Aktie ist im Prinzip. Ja.
Ja.
Und da sagt, okay, da sagt dann Lemoine, lass uns das mal ausnutzen und lass uns diese Volatilitäten kurz vor einem Veröffentlichung von einem neuen Datenpaket des Bureau of Labor Statistics beziehungsweise des Bureau of Economic Analysis und kurz danach angucken. Ja. Und die Idee ist dann, dass danach, also mit anderen Worten, das Ganze hat ökonomischen Wert, wenn die markteinschätzende Volatilität sozusagen, oder die Volatilität aufgrund der Markteinschätzung nach unten geht im Schnitt. Ja? Also mit anderen Worten, wenn dieses Datenprodukt, das die Regierung anbietet, sozusagen diese implizite Volatilität sozusagen erniedrigt. Und das im Prinzip, das ist die Idee. Und das untersucht er halt mit ganz, ganz vielen. Das ist dann immer so die ganz riesen Datensätze, weil du hast ja tausende von Optionen, wo du das dir angucken kannst. Und hunderte von Regierungsreleases, also die konkret untersuchen den Zeitraum von 1996 bis 2023, also alles vor der Trump-Administration. Und was eben dabei rauskommt, die zeigen in der Tat, dass im Schnitt diese impliziten Volatilitäten scharf nach unten gehen im Prinzip. Und zwar nicht nur in, also was die Sektoren angeht, durch alle Sektoren, also es ist nützlich für die Einschätzung von Firmenwerten across the board, also nicht nur für spezielle Firmen in speziellen Sektoren. Allerdings profitieren insbesondere oder die Information ist besonders wichtig für große Firmen und kapitalintensive Firmen. Aber das macht ja auch Sinn, weil insbesondere große Firmen natürlich besonders von makroökonomischen Entwicklungen und die Publikationen sind hier ja über makroökonomische Daten. Das geht ja hier nicht um firmenspezifische Daten, ja, sondern die Regierung publiziert halt Bruttoinlandsprodukteinschätzungen und sowas, ja, oder Arbeitsmarktstatistiken. Davon sind natürlich große Firmen, das macht Sinn, dass große Firmen das im Zweifel am ehesten davon profitieren, ja, da neue Informationen zu haben. Also wir sehen halt an dieser Bewegung der eingeschätzten Optionsvolatilitäten mal direkten Kausalen, darum geht es jetzt, kausalen Hinweis, dass eben das, was die Regierung da macht, tatsächlich irgendwie wertvoll ist. Was ich ein bisschen vermisse von dem Papier, wäre eine Kalkulation, so eine Dollarzahl.
Ja, da hätte ich jetzt nämlich nachgefragt. Kann man das eher?
Ja, er macht das nur qualitativ. Er sagt halt, by and large kriegen wir im Durchschnitt immer diese Volatilitätsreduktion zwischen vorher und nachher. Aber was das sozusagen was der private Sektor oder die Ökonomie zahlen würde für eben die Bereitstellung dieser Informationen, das macht er leider nicht.
Aber wir können ableiten, je besser die Daten, desto stabiler das Wirtschaften.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt eine Unsicherheitsreduktion. Mhm. Und jetzt können wir gleich mal Christian, was Unsicherheit bedeuten kann oder was das Fehlen von Informationen für ökonomische Aktivität wiederum bedeuten kann, darüber gibt es durchaus einiges an modelltheoretischer Arbeit.
Genau. Haben wir auch mal gearbeitet. Genau. Ja, also wenn ich Unsicherheit habe über die zukünftige Entwicklung meines eigenen Unternehmens insbesondere, dann stellt sich eben die Frage, wie gehe ich mit Investitionen um insbesondere. Und da gibt's, das ist ein altes Thema, was mindestens schon in den 60er Jahren angefangen wurde zu bearbeiten.
Also alt seid ihr doch noch gar nicht.
Und was dann so um die in den frühen 2000ern so eine gewisse Renaissance bekommen hat. In den 2000ern haben wir dann auch dazu gearbeitet, in den späten 2000ern. Worum geht's? Naja, wenn ich nicht weiß, wie die Entwicklung zum Beispiel der Nachfrage für die Produkte ist, die ich selber herstelle, dann würde ich typischerweise, das ist so die Literatur aus den späten 1990ern, 2000ern Jahren, wo die sich entwickelt hat, dann gehe ich hin und verschiebe meine Investitionsentscheidung typischerweise. Dann warte ich halt einfach ab. Und das kann natürlich gesamtwirtschaftlich Auswirkungen haben. Dieses Abwarten, die fehlende Information, die ich habe. Also Unsicherheit aufgrund von fehlender Information führt typischerweise dazu, dass ich Aktivität verschiebe, insbesondere Investitionsaktivitäten verschiebe. Und das kann halt gesamtwirtschaftlich auch eine Auswirkung haben auf die Kapitalbildung, das Einstellen von Arbeitnehmern und kann dann so auch über so keynesianische Nachfragekanäle durchaus zusätzlich wirksam sein. Auf der Unternehmensseite, da gibt es das spiegelbildlich auch für die Haushalte, die, wenn sie unsicher sind über ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung, also über ihr Einkommen, die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden und so weiter, die dann Vorsichtssparen betreiben. Und auch das hat so über keynesianische Kanäle negative Auswirkungen. Da gibt's das spiegelbildlich zu. Also das ist halt die fehlende Information. Spiegelbildlich dazu gibt's aber auch einen Effekt, den darf man nicht vergessen, den mal ein Kollege als Wert von Diversität, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Schlagwort, formuliert hat. Nämlich, dass
wenn nicht alles grau ist, sondern manchmal weiß und manchmal schwarz, dann ist es besser in dem wirtschaftlichen Sinne, weil wir häufig Tätigkeiten haben, die komplementär sind zu den Zuständen der Welt. Also ja, wenn ich so in Bonn, wo es eigentlich immer so ein bisschen Nieselregen gibt, lebe, dann hat das halt, so erkläre ich das meinen Studenten immer, dann hat das halt den Nachteil, dass ich ständig einen Regenschirm mit mir rumschleppen muss. Ja. Das ist halt nicht gut. Und außerdem.
Aber gut
hat
für die Regenschirmhersteller.
Ja, aber außerdem hat es auch noch das Problem, dass ich mich nie dafür entscheiden kann, ob ich jetzt irgendwie ins Freibad gehen soll. Mhm. Und dann dafür an den Tagen, wo es so richtig schüttet, wenn wir so einen richtig klaren Wechsel am Wetter hätten, dann konzentriere ich mich so richtig aufs Arbeiten. Ja. Sondern ich habe halt irgendwie ständig kein gutes Wetter für beide Aktivitäten, sagen wir mal. Also gerade im Bonner Sommer, da regnet es ständig so ein bisschen und es ist aber fürchterlich schwül und ich kann trotzdem nicht arbeiten. So, und diesen Wert von Diversität, ne, ist mal gut und mal schlecht. Und wenn ich dann, wenn es gut ist, richtig mich anstrenge und wenn es schlecht ist, dann ruhe ich mich lieber aus. Der ist sozusagen das der Gegenspieler von dieser Informationsgeschichte. Also wenn du mir perfekt sagen würdest, morgen ist gut, übermorgen ist schlecht und so weiter, dann kann ich mich darauf einstellen. Und das ist besser, als wenn du mir sagst, jeden Tag ist so ein Mittel.
Das ist ja nicht Uncertainty, sondern Volatility.
Das ist Volatility, aber Uncertain, und jetzt ist eben immer die Frage, wenn ich über Unsicherheit nachdenke, gibt es halt diese Volatility, diese Diversität, ja, mal ist gut, mal ist schlecht, die typischerweise die Realisation auch von Unsicherheit ist, aber es gibt eben Volatility, die keine Realisation von Unsicherheit ist, aber ich kann schwer über Unsicherheit nachdenken, ohne dass es Fluktuationen gibt. Wenn ich weiß, die Welt ist immer gleich, dann kann ich keine Unsicherheit über die Welt haben. Und diese beiden Dinge, die spielen halt gegeneinander auch, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Unsicherheit, die ja immer einhergehen muss, notwendigerweise mit Volatility, mit Diversität an Zuständen, was überwiegt? Diese Zurückhaltung oder der Durchschnittseffekt, dass ich im Durchschnitt eben mehr Aktivität habe, wenn es mal richtig gut ist und mal richtig schlecht ist, wegen der Komplementarität.
Naja, empirisch ist es aber so, empirisch ist schon so, dass der negative Effekt dominiert. Und vor allen Dingen kommt ja noch was hinzu. Ich dachte, du nimmst das. Das ist jetzt der eigentliche Punkt mit der Information. Denn wenn das fehlende Information mal niedrige ökonomische Aktivität produziert, dann kriegst du, und das ist dann eben, dann bekommst du sowas wie Unsicherheitsfallen, ja, also mit anderen Worten, sich selbst generierende oder selbst erzeugende, ja, Teufelsspirale oder schlechte Spiralen nach unten, weil wenn du mal durch höhere Unsicherheit, also in dem Fall durch fehlende Daten, eine geringere ökonomische Abwarten und damit eine geringere ökonomische Aktivität bekommst, dann passiert eben auch was, mit anderen Worten, ökonomische Aktivität bedeutet oftmals auch, dass du selber Informationen generierst und selber, also mit anderen Worten, zusätzliche Informationen, die dann auf der Firmenebene nicht generiert wird, Lernprozesse, die nicht stattfinden können, weil die Aktivität nicht stattfindet und mit anderen Worten, du bleibst dann in einem Zustand wegen der niedrigeren ökonomischen Aktivität in einem Zustand erhöhterer Unsicherheit. Und dann kriegst du so eine Teufelsspirale. Da gibt es ein sehr interessantes Papier, ein sehr cleveres Papier, theoretisches Papier, quantitativ theoretisches Papier von unseren Uncertainty Traps heißt das, von Kollegen Feigelbaum, Schaal und Tachereau-Dumouchel, die das eben modelltheoretisch mal ausarbeiten. Ja, und es wirklich und irgendwie zeigen, wie dann tatsächlich auch kleine Schocks, die relativ temporär sind, dann sehr langfristige Auswirkungen haben können, weil du eben so in so eine Teufelsspirale reinkommst. Ein anderes Papier, das so einen ähnlichen Mechanismus hat, schon ein bisschen älter, ist das von Stein van Nieuwenberg und Laura Weltkamp, die zum Beispiel mit so einem Mechanismus erklären, warum es eigentlich typischerweise so ist, dass so Booms und Expansionen in ökonomischer Aktivität so langsam und graduell stattfinden, während so Rezessionen dann typischerweise immer plötzlich kommen. Ja? Und dann relativ auch kurzfristig sind, aber sehr scharf. Ja? Und eine Möglichkeit, das mitzuerklären, ist tatsächlich dieser Lernmechanismus. Ja? Weil während du sozusagen, warum sind Rezessionen sehr scharf? weil das Situationen sind, nach einer langen wirtschaftlichen Erholungsphase sind die Leute sehr gut informiert. Mit anderen Worten, die haben viel Wissen, weil die ökonomische Aktivität hoch ist und es sozusagen viel gelernt wurde. Das heißt, die sind gut informiert. Und wenn dann sozusagen eine schlechte Information reinkommt in die Ökonomie, dann reagieren die sofort. Ja, weil die wissen, weil die glauben, gute Informationen haben. Und dann fahren die sofort ihre Investitions- und ihre Arbeitsnachfrage zurück. Und dann kriegen wir relativ scharfe Rezessionen. Während umgekehrt, nach einer Rezession, wenn wir dann in der Rezession sind, das Tal durchschritten haben, haben wir weniger ökonomische Aktivität, weniger Lernen in der Ökonomie, weniger Informationen, alles ist so opak. Keiner weiß so genau, was eigentlich los ist nach einer Rezession. Also Rezessionen sind irgendwie auch Informationsvernichter, mit anderen Worten. Ja. Und deswegen dauert es dann länger, um sozusagen die guten Nachrichten, die dann kommen, graduell kommen, auch wirklich sozusagen in Aktivität umzusetzen. Deswegen sind diese Boomphasen dann langfristiger und weniger abrupt, mit anderen Worten. Also das ist eine ganz interessante, so ein ähnlicher Gedanke, wo sich Ökonomen tatsächlich mal wirklich aufgeschrieben haben, auch quantitativ theoretisch, die Qualität von Information, Unsicherheit um Information und ökonomische Aktivität zusammenhängen.
Wobei ich dir an der Stelle, dass die Empirie so klar sei, dass Unsicherheit im Sinne von Fluktuationen schlecht wären, da muss ich dir widersprechen. Das ist einfach nicht der Fall.
Die meisten Papiere haben negative.
Die meisten Papiere fokussieren auf die kurzfristigen Effekte und die kurzfristigen Effekte sind eben diese Abwartungseffekte. Aber es ist auch relativ klar, dass dort, wo sich längerfristige Effekte angeguckt werden, die andere Dimension von realisierter Unsicherheit im Sinne von, es ist mal gut und mal schlecht, überwiegt. Und ich glaube, das ist auch in der wirtschaftspolitischen Debatte manchmal wichtig zu betonen, denn, und da kommt ja diese Literatur, deshalb habe ich sie erwähnt, aus den 60er Jahren her, da ging es im Kern um Preisregulierung, internationale Preisregulierung von Commodity-Märkten, das sozusagen das EU-Landwirtschaftspreissystem ausdehnen auf die ganze Welt. Das war so die Idee. Und dann haben wir nämlich den Schluss oder den Bogen gespannt zum Anfang auch mit den Innovationen, dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist, weil es gerade so ist, dass ich eben Innovationsinvestitionen tätige, auch für Zustände der Welt, die gar nicht sicher eintreten. Ja, also, und das ist halt wichtig. Ja, ich entwickle vielleicht neue Impfstoffe für Krankheiten, oder Impfstoffmodelle, sage ich jetzt mal, für Krankheiten, die noch gar nicht da sind. Aber dadurch, dass ich eben Unsicherheit, die sich realisieren kann in der Welt habe, mache ich es eben trotzdem, weil in dem Moment, wo die neue Krankheit dann auftritt und ich dann relativ schnell meinen Impfstoff anpassen kann, dann mache ich das große Geschäft.
Ja.
Und so kann ich aber auch über andere Dinge nachdenken, über fluktuierende Preise. Ich habe das immer mal wieder schon mal erwähnt, wenn es um die Frage ging von der Bepreisung von CO2 und die Frage, was ist denn der Vorteil von zum Beispiel fluktuierenden Preisen, Zertifikatehandel versus Steuerlösungen. Naja, Zertifikatehandel und fluktuierende Preise kann halt sein in der Welt, wo alle anderen nicht schaffen zu innovieren. Und ich aber schaffe zu innovieren, dann mache ich den großen Reibach, weil ich jetzt eine Lösung anbieten kann für niedrige CO2-Emissionen, für was auch immer. Und das kann halt ein Vorteil sein, fluktuierende Preise zu haben und Unsicherheit zu haben. Aber der ist langfristig. Sozusagen, wenn ich übermorgen Unsicherheit habe, das ist immer schlecht.
Ja,
wenn ich darüber nachdenken kann, ich weiß nicht genau, wo die Welt hingeht, aber ich bereite mich mal auf das eine oder auf das andere vor, dann ist das gut. Und das ist eben zentral, darüber nachzudenken, ob das, worüber ich Unsicherheit habe, ein Komplement ist zu meiner eigenen Handlung oder ein Substitut ist für meine eigene Handlung. Ja, und so, wenn es ein Substitut ist, dann ist es immer nur schlecht, aber wenn es ein Komplement ist, dann ist es gegebenenfalls gut, in dem Sinne langfristig, dass sich unterschiedliche Möglichkeiten realisieren können.
Ja, aber das scheint mir ein anderer Punkt zu sein jetzt als den du vorher gemacht hast, weil das ist ein Punkt von der ist der Punkt ja tatsächlich, dass du in dem Moment, wo du Änderungen hast, selber Informationen, bessere Informationen produzierst. Mit anderen Worten, du hast zwar höhere Volatilität, aber geringere Unsicherheit. Das ist das mit dem klaren Wetter. Ja, das scheint mir nochmal ein anderer Punkt zu sein, als den du dir jetzt gemacht hast. In der Tat, wenn die Welt Unsicherheit, willst du sozusagen Innovation in Versicherungstechnologien haben im Prinzip. Und ja klar, natürlich. Das kriegst du nur mit einer wirklich genuin unsicheren Welt. Ansonsten brauchst du dich eben nicht versichern. Das ist schon klar.
Ja.
Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein bisschen komisch, wenn es gar keine Krankheiten, also wenn wir in einer Welt leben würden, in der es gar keine Krankheiten gäbe oder nur die Krankheiten, die wir schon kennen, wäre ja auch nicht schlecht. Also insofern, das ist also,
ja, aber das ist halt die Frage von das ist ja eine Veränderung des sozusagen des Levels, ja, relativ zu unsicher. Aber hier ist, ne, also ist die Frage ist eben, das ist, okay, vielleicht ist das Krankheitsbeispiel kein gutes Beispiel. Warum? Weil hier die in einem gewissen Sinne, nicht für mich als Individuum, als Innovator, sondern für die Welt an sich, haben wir hier eine Situation, wo der Zustand der Welt, es gibt eine bestimmte Krankheit, ja, und es gibt ein Heilmittel gegen die Krankheit, das sind halt Substitute. Das sind keine Komplimente.
Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Weil, naja, wenn ich die Krankheit habe und dann substituiere ich den Zustand Krankheit mit es gibt das Medikament.
Ich brauche.
Ja, also sozusagen als für denjenigen, der es entwickelt, ist es ein Kompliment. Ja, weil nur jemand, der krank ist, braucht das genau. Medikament. Ja, aber sozusagen, wenn ich sozial darüber nachdenke.
Ja, aber das tun wir ja nicht. Wir sind Ökonomen. Ihr.
Ja, da denke ich ja immer als erstes über den sozialen Planer nach. Da ist es doch so, das sind Substitute, oder denke ich falsch? Ja, weil ich bin gesund und ich kann gesund sein, entweder weil es die Krankheit nicht gibt oder weil ich das Medikament genommen habe und es gibt die Krankheit. Deshalb ist dein Argument sozusagen, wir sind besser dran, wenn es diese Krankheiten alle nicht gibt. Okay, klar. Ja, und ich bin auch hier bin ich.
Ökonomisch sind wir dann sicherlich nicht besser dran, weil wir eben nicht innovieren.
Nein, nur im Sinne vom Bruttoinlandsprodukt.
Wir brauchen ja auch nicht zu innovieren.
Ja, weil es halt keine Krankheiten gibt. Also das ist, was ich meinte mit Substitute und Komplimente hier. Aber so andere Dinge, über die man eben nachdenken kann, wo, also das klassische, sehr formale Beispiel ist, die gesamte Produktivität wird besser und ich habe aber auch eine Maschine gebaut dafür. Aber jetzt stell dir vor, es wird irgendwo in Nordafrika werden rare Erden entdeckt und ich halte halt eine Schiffsflotte vor, die diese raren Erden, seltenen Erden heißt die auf Deutsch, die seltenen Erden nach Europa bringen kann. Das ist halt von Vorteil. Die Unsicherheit dazu führt dazu, dass ich mehr Schiffe habe, die auch seltene Erden transportieren können. So. Und da gibt es insgesamt mehr Investitionen zumindest so in Schiffe. Weil die sind Komplemente. Schiffe und Fund von seltenen Erden.
Aber was wir gar nicht brauchen, wir brauchen keine Schiffe, wir brauchen Wohnungen. Bauen, bauen, bauen. Ist die Devise. Und jetzt kommt Rüdiger vorbei und bringt ein Paper mit. Und dieses Paper heißt Supply Constraints do not explain house prices and quantity growth across US cities. Was? Die Preise steigen gar nicht, weil die Ware knapp ist?
Nein, das ist eben, was das Papier nicht sagt.
Ach,
aber es hat schon, ja, hier in der Diskussion, also die Leute, die das interessiert, schon Wellen geschlagen. Und wenn man sich man muss also dazu sagen, das sind drei Ökonomen, die an der San Francisco Fed arbeiten. Johannes Wieland hat, glaube ich, auch noch eine Affiliation mit University of California in San Diego, wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, ob er jetzt dauerhaft an die Fed gewechselt ist oder geblieben ist in San Diego. Jedenfalls hat er auch noch einen Hintergrund in der Akademie, also an der Universität. Aber ansonsten sind es eben drei Fed-Ökonomen. Die ja, also, und wenn man sich die Homepages anguckt, das ist nicht nur das Papier, sondern ein Q&A mit allen möglichen Einwänden bedeutet das genau diese Fragen, die du jetzt gestellt hast. Ja, also bedeutet das jetzt Papier, dass wir nicht mehr bauen, 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 bauen? Are you saying that housing supply does not matter? Antwort no. Are you saying that expansions in housing supply do not matter? Antwort no. Und so weiter und so fort. Kann man sich da, werden wir
nicht alles verlinken. Egal, welche Fragen Sie an diese Arbeit haben, die Antwort lautet immer nein.
Nee, es gibt auch noch yes irgendwo, aber also wie gesagt, es hat einen riesen Aufstand gegeben, weil, und das muss man halt dazu sagen, also wie gesagt, die Diskussion ist ganz interessant, das sollte man sich dann, können sich die Leser gerne dann, wie gesagt, auch die Webseiten entsprechend angucken, sind auch zwei noch, also wie gesagt, das Papier selber, dann dieses Q&A und dann noch zwei ausführliche Antworten auf Kritiken, die wohl andere Ökonomen an diesem Papier geäußert haben. Also man sieht schon eine sehr, sehr lebendige, ja, wissenschaftliche Debatte und auch, ja, gesellschaftliche Debatte, weil es ja hochrelevant ist, weil ähnlich wie in Deutschland ist auch Affordable Housing natürlich ein Riesenthema, politisches Thema in den USA. Und auch da dürfte mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben in der letzten Präsidentschaftswahl und so weiter und so fort. Weil bisher sozusagen der überwiegende Konsens war, dass eben Hauspreise insbesondere in den US-Städten, in US-Städten besonders nach oben gestiegen sind, wo entweder durch Regulierung, ja, also New York ist so ein klassischer Fall, wo
Mietpreisbremse, sowas.
Sowas, Mietpreisbremse in New York. Aber alle möglichen Regulierungen, wo du bauen darfst, was du bauen darfst, wie hoch du bauen darfst und so weiter. Und oder, was natürlich auch für New York, zumindest für Manhattan selber, für die eigentliche Halbinsel Manhattan gilt, aber eben auch San Francisco, weil die natürlich an der Meeresbucht gebaut ist, einfach geografische Restriktionen hast. In einer Weise, die zum Beispiel, und das ist halt dann in der gesellschaftlichen Diskussion immer der Vergleich, sozusagen in der Stadt wie Houston oder Phoenix zum Beispiel in Arizona, in der Wüste und Houston irgendwo in Texas, wo du im Prinzip keine geografischen Restriktionen hast. Ja. Da ist da um diese Städte herum ist im Falle von Phoenix einfach Wüste, unerschlossene Wüste. Kann sein, dass du da vielleicht irgendwo Indianer-Territory hast, wo du dann nicht mehr bauen darfst oder so, will ich im Fall von Phoenix gar nicht ausschließen. Da wohnen natürlich Apachen und so. Und dann noch in Texas, aber in Texas, das ist halt, ja, also das ist halt so typisch Amerika, weites Land.
Die haben Platz, ja,
wo du einfach wirklich Platz hast, ja. Und mit anderen Worten, es geht um die sogenannte, um ein Objekt in der Ökonomie, nämlich die Hauspreis-Angebotselastizität, also mit anderen Worten, wie ändert sich das Hausangebot, also mit anderen Worten, der Anreiz zu bauen auch mit dem Anstieg von Hauspreis. Und wenn diese Elastizität eben sehr gering ist, was dann eben passiert ist, dass wenn du eine exogenen Nachfrageentwicklung hast, also mit anderen Worten, Leute wollen da hinziehen, ja, weil da die neuesten Start-up-Firmen eben sitzen und so weiter, ja. Leute wollen da hinziehen. Wenn es also eine Nachfrageveränderung gibt, dann hast du eben, wenn du eben eine niedrige Elastizität hast, geht das hauptsächlich in den Hauspreis. Ja? Also da wird dann eben nicht viel gebaut, sondern es wird hauptsächlich, die Hauspreise erhöhen sich und diejenigen, die sich nicht mehr leisten können, werden dann halt verdrängt irgendwie ins Umland.
Pendeln dann 2 Stunden mit dem Google-Bus.
Pendeln dann 2 Stunden, wie wir das zum Beispiel in Palo Alto, wenn du mit Kollegen in Stanford redest, ja, alle, die Polizei, die Feuerwehr, die Cleaning Ladies, die kommen, die müssen alle morgens 2 Stunden anfahren und 2 Stunden wegfahren. Mhm. Ja. Und selbst Stanford Faculty kann nur deshalb überhaupt in Palo Alto leben, weil halt Stanford denen subventioniertes Housing anbietet. Ja. Also die allermeisten in Stanford. Es gibt natürlich ein paar reiche Business School Professoren oder Law School Professoren, wo das nicht gilt, aber ansonsten für den Rest gilt das. Ja. So. Oder du hast halt diese sehr hohe Angebotselastizität, wo dann eben durch diese Nachfragedrücke dann einfach gebaut wird, ja. Und damit entsprechend die Preise in Schach gehalten werden. Also es gibt halt diesen Mengenpreis-Trade-off, wenn man so will, die sich aus so einem ganz einfachen Marktdiagramm ergibt, je nachdem, ob deine Angebotskurve sehr steil ist, also eben sehr flach ist, gibt es eher Preisentwicklungen. So. Und bisher dachte man eben, dass Maße von diesen Hauspreis, also regionale Maße von diesen Hauspreiselastizitäten eben sehr gut darüber so funktionieren, wie die Hauspreisunterschiede in den oder Hauspreisentwicklungen über die Zeit in den verschiedenen US-Städten erklären zu können. Also mit anderen Worten, das erklärt halt ganz gut, warum in New York und San Francisco die Hauspreise so massiv angestiegen sind und eben in Houston und in Texas und Arizona eben nicht so. Ja, ja. Das ist so die Idee. So. Und da kommt jetzt dieses, das war sozusagen die konventionelle Erklärung, hat irgendwie jeder geglaubt, politisch auch.
Bauen, ist ja super bauen. Intuitiv. Ne? Der Häuser sind knapp, also muss ich mehr dafür bezahlen, eins zu kriegen. Das ist ja wie bei Eiern.
Ja, knapp, aber es ist knapp. Also das bestreiten die nicht. Die sagen schon, also was sie nicht sagen ist, dass wenn du das Angebot von Häusern ausweitest, ja, dass es dann nicht dazu kommt, dass Preise sinken, weil es mehr Häuser geben wird im Gleichgewicht und die Preise sinken werden. Also insofern bauen gilt immer noch. Aber was die eben wirklich sagen ist, dass du die, anders als bisher gedacht, die Unterschiede, die regionalen Unterschiede, um es genau technisch zu sagen, das sogenannte Metropolitan Statistical Area, also mit anderen Worten, das sind sozusagen
Ballungsräume,
Ballungsräume, die statistisch besonders erfasst werden in den USA, so der sogenannte MSA, dass du mit anderen Worten die Hauspreisvariation in den USA über diese MSAs nicht dadurch erklären kannst, dass die unterschiedliche Angebotselastizitäten hätten. Also mit anderen Worten nicht erklären kannst, dass sie die besondere Geografie haben. Also wie gesagt, mit der einen Hälfte am Meer sitzen oder nur auf einer Halbinsel, die halt irgendwie begrenzt ist, sitzen, beziehungsweise Regulierung, sondern du kannst es, wenn du die Elastizitäten vernünftig schätzt, sagen sie, sind die mehr oder weniger gleich über diese.
Was ist mehr oder weniger gleich? Die Elastizitäten?
Die Elastizitäten. Und du kannst eben die gemeinsame Daten von Hauspreisen und Neubauten dadurch erklären, durch die unterschiedlichen Einkommensentwicklungen in diesen jeweiligen Regionen. Und die zeigen halt auch, dass das Verhältnis von Hauspreiswachstum und Einkommenswachstum im Grunde genommen konstant ist. Also mit anderen Worten, wenn in Houston, um das noch fertig zu machen, ganz konkret, die Häuserpreise nicht ganz so stark gestiegen sind wie in San Francisco, liegt es einfach daran, dass die Einkommen eben nicht so stark gestiegen sind in Houston wie in San Francisco.
Das ist ein gutes Argument gegen Einkommenssteigerung.
Nein,
das ist kein Argument. Ihr wollt doch nicht, dass die Häuser teurer werden, dann können wir euch ja jetzt nicht mehr Geld zahlen, weil die Wissenschaft hat festgestellt, wenn wir euch mehr Geld zahlen, werden die Häuser teurer. Wer ist denn da jetzt umgefallen?
Ja. Da protestiert hier das Ökonomenherz. Nein, das wäre natürlich der falsche Schluss. Dann ist es eher eine Frage, da musst du halt über so Sachen wie Verteilung nachdenken. Mhm. Ja? Um Einkommensverteilung, um eben Housing auch anderweitig affordable zu machen. Also das ist so der, also wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, bauen, auch wenn du, natürlich ist es so, wenn du auch in San Francisco bauen würdest, würde im Zweifel natürlich die Häuserpreise sinken. Aber diese regionale Variation, sagen die, kommt nicht oder lässt sich nicht erklären durch die unterschiedlichen Angebotsbedingungen, geografischen Angebotsbedingungen, die eben diese unterschiedlichen Städte haben, sondern hängt an der unterschiedlichen Nachfrageentwicklung in diesen MSAs.
Denkt ihr, das ist übertragbar auf Deutschland, auf Europa?
Also ich finde das Ganze sehr
zwielichtig.
Schwierig, zwielichtig nicht, aber schwierig, also nicht gut nachvollziehbar. Okay, dass Regulierung keine Auswirkung auf den Bau hat, das scheint mir von der theoretischen Sicht her, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Wenn ich verbiete, dass gebaut wird, dann kann halt nicht gebaut werden.
Naja, aber das ist ja nicht, was Sie sagen. Sie sagen ja nur, dass die Regulierungsunterschiede quantitativ nicht so groß sind, dass sie die Querschnittsdaten erklären. Die sagen ja nicht, es gibt ja natürlich einen Intercept, klar. Die sagen nichts über sozusagen das Aggregat oder technisch gesprochen das Intercept. Da sagen die gar nichts.
Gut, sozusagen die kleinere Aussage ist, die Regulierungsunterschiede in den USA sind vernachlässigbar klein.
Über die MSAs, ja. Das ist die Aussage, glaube ich.
Das sagt immer noch nichts darüber aus, ob Regulierung eine Rolle spielt oder nicht.
Are you saying that regulations are completely irrelevant? Ich zitiere jetzt aus dem FAQ und sie sagen, answer, no. What seems clear from our paper is that regulatory differences across metro areas do not seem to matter for difference in house price or quantity growth. Das ist die eigentliche Aussage. Aber das ist trotzdem schon ein bisschen, also ist schon provokativ. Ich meine, die Leute,
es gibt natürlich noch eine ganz andere Dimension, und die ist, dass die Veränderung der Nachfrage, die ich sehe, nicht notwendigerweise gleich der Veränderung der hypothetischen Nachfrage ist, wenn sich das Preis, also es gibt halt, die Leute ziehen weg, die ziehen woanders hin. Ja, und das kann natürlich dazu führen, dass die Leute von wo ich einfach schwierig bauen kann, hinziehen so zu wo ich leicht bauen kann erstmal, und irgendwann ist da auch voll.
Ja, aber das, okay, aber was bedeutet das jetzt für das Ergebnis?
Ne, dann würde ich halt auch keinen Zusammenhang finden. Also die Frage ist halt, wie gut kann ich Angebots- und Nachfrageschocks identifizieren, es gibt keine Variation in der Angebotselastizität. Das setzt voraus, dass ich die Angebots- und die Nachfragekurven vernünftig identifizieren kann. Aber das ist halt ein altes ökonomisches Problem. Ich muss halt immer, ne, ich kann halt immer nur realisierte Gleichgewichte mir anschauen und nicht separate Verschiebungen von Angebots- und Nachfragekurven, die ja hypothetische Objekte sind, mir angucken. Und das ist jetzt nicht nur lokale Gleichgewichte, sondern es ist natürlich ein globales Gleichgewicht, also global im Sinne von gesamtamerikanisches Gleichgewicht.
Da hast du recht, aber der Punkt ist natürlich, die benutzen natürlich die vorhandenen Angebotselastizitäten, die Literatur bisher dazu verwenden hat, um den umgekehrten Punkt machen. Was du sagst ist, und dann würde ich dir sogar zustimmen.
Ja, aber das verstehe ich.
Ich will dir ein ganz konkretes Beispiel bringen. Also die sagen, die benutzen diese Angebotselastizitäten und finden eben, dass sie gar nicht so variieren, beziehungsweise dass sie den schon variieren, aber die Unterschiede in den Hauspreisen und den Preisen und den Quantitäten nicht wirklich erklären können. Es ist nochmal eine ganz andere Frage, ob diese vernünftig gemessen sind. Und ich will dir ein Beispiel geben, wo ich auch meine Zweifel inzwischen habe, ist eben das Folgende, dass wenn du mal genau guckst, was zum Beispiel die sogenannten Size, das ist ein so ein Maß in der Literatur für Hauspreiselastizitäten, wenn du mal guckst, welche Städte tatsächlich niedrige Hauspreiselastizitäten haben, dann sind es tatsächlich immer Städte an Küsten. Ja? Also New York, San Francisco, vermutlich L.A., Seattle und so weiter und so fort. Aber, also einerseits kann es natürlich tatsächlich daran liegen, dass diese Städte irgendwie alle links sind und alle NIMBYs Stadtverwaltungen haben und so weiter. Es kann durchaus sein, dass du wegen der geografischen Lage, weil du halt, ja, die eine Hälfte deiner Umgebung ist halt typisch Wasser, da kannst du nicht bauen. Und dann vielleicht im Hintergrund hast du gleich Berge, ja, die gehen ja dann auch bald die Rockies los, jedenfalls im amerikanischen Westen. Also da ist dann halt irgendwann mal Schluss, ja, das kann der eine sein. Es kann aber auch sein, dass die Tatsache, dass da Wasser ist, dass das eine Nachfragesache ist. Ja, also mit anderen Worten, die Naherholungsqualität von New York und San Francisco und vor allen Dingen Seattle ist halt auch einfach gigantisch im Vergleich zu, ja, Houston oder Phoenix, wenn du nur von der Sandwüste umgeben bist. Also mit anderen Worten, die Tatsache, dass du einerseits geografische Probleme mit Städten am Wasser hast, deutet mindestens genauso darauf hin, dass das eigentlich eine Nachfragegeschichte ist, ja, weil es eben besondere Amenities gibt, die du in anderen Städten, die nicht am Wasser gebaut sind, eben nicht hast. Also mit anderen Worten, ich stimme dir zu, ob diese Standard-Hauspreis-Angebotselastizitäten wirklich gut gemessen sind, da habe ich auch meine Zweifel.
Das würde dann im Übrigen, das ist ein gutes Argument, dazu führen, dass wenn ein Großteil meines Wohnungsnutzens von Amenities kommt, die um mich herum sind, und mein Einkommen steigt, dann will ich nicht notwendigerweise das gestiegene Einkommen, und so wird ja hier identifiziert, das gestiegene Einkommen in mehr Wohnraum umsetzen. Weil der Wohnungsnutzen nicht aus mehr Platz kommt, sondern der Wohnungsnutzen kommt halt, dass ich ein Boot fahren kann. Dann würde ich mir eher ein größeres Boot kaufen als ein größeres Haus.
Richtig.
War das jetzt eigentlich sowas Ähnliches wie Peer-Reviewing, was wir hier am Schluss gehört haben?
Ein bisschen, ja.
Ja, klein wenig.
Dass ich das noch erleben darf. Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Bis dann.
Und ich bin Holger Klein und danke euch, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.